Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die Corona-Zahlen steigen bei uns und auch sonst in Europa. Es werden Maßnahmen dagegen ergriffen. Gerichte heben sie teilweise wieder auf und mancher weiß nicht mehr, was nun eigentlich gilt. Wir berichten gleich über die neuesten Entwicklungen. Der Konflikt um den Vertrag über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien hat ein neues Stadium erreicht. Der britische Premier Johnson schwört seine Landsleute auf den No-Deal-Brexit ein. Vertreter der EU bleiben dagegen gelassen. Dazu ein Gespräch mit dem Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in London, Christos Katsioulis. Außerdem Stahlarbeiter von ThyssenKrupp bangen um ihre Jobs und eine Zwischenbilanz der digitalen Frankfurter Buchmesse. Doch zunächst nach Frankreich. In der Nähe von Paris, da ist ein Mann mit einem Messer auf offener Straße angegriffen worden. Opfer und Täter sind tot. Der mutmaßliche Angreifer wurde anschließend von der Polizei erschossen. Es besteht Terrorverdacht. Sabine Wachs mit Informationen.
Bei dem auf offener Straße enthaupteten Mann handelt es sich um einen Geschichtslehrer. Er soll seinen Schülern in einem Kurs zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt haben. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen im Fall übernommen. Sie ermittelt unter anderem wegen Mordes mit terroristischem Hintergrund. Der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Mann, soll den Lehrer am späten Nachmittag nahe einer Schule getötet haben. Die Polizei stellte den mutmaßlichen Täter nur wenig später. Als er die Beamten mit einem Messer bedrohte, schossen die Polizisten. Der Mann erlag seinen Verletzungen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Tatort erwartet in einer Kleinstadt rund 35 Kilometer nordwestlich von Paris. Innenminister Gérald Darmanin brach einen Besuch in Marokko ab und ist mittlerweile in Paris eingetroffen. Die Regierung hat einen Krisenstab eingerichtet. Erst vor wenigen Wochen hatte es einen Messerangriff in Paris nahe der ehemaligen Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo gegeben, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. 12 Redaktionsmitglieder von Charlie Hebdo waren im Januar 2015 von islamistischen Terroristen erschossen worden. In Paris läuft derzeit der Prozess gegen die Hintermänner der terroristischen Anschläge vom Januar 2015.
Der französische Präsident Macron hat die Tat inzwischen als eindeutig islamistischen Terror bezeichnet. Heute ist in Brüssel das Herbstgipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs zu Ende gegangen. Dort wurde neben dem Thema Brexit über weitere wichtige europäische Projekte gesprochen. Es ging auch um Klimapolitik und vor allem um die Corona-Pandemie auf diesem Gipfel, der wieder persönlich und nicht als Videokonferenz stattfand. Und wie ernst die Lage ist, hatte nicht nur die deutsche Kanzlerin bereits vorher erklärt, sondern man konnte es in Brüssel auch sehen, denn etliche Teilnehmer mussten in Quarantäne und konnten nicht an dem Treffen teilnehmen. Und während der Konferenz, da erreichte die Teilnehmer die Rede des britischen Premierministers Johnson zu den Brexit-Verhandlungen. Und darin macht er den Europäern wenig Hoffnung, noch einen Vertrag abschließen zu können. Die Frist dafür war eigentlich gestern abgelaufen, doch noch ist kein Austrittsvertrag in Sicht. Paul Vorreiter berichtet.
Es scheint, als hätte der britische Premier Johnson eine kleine Hintertür offen gelassen, damit das Brexit-Nachfolgeabkommen doch noch zustande kommt. In Brüssel haben sich die Standpunkte dazu aber nicht geändert.
Es wäre im beiderseitigen Interesse, ein solches Abkommen zu haben. Aber wir müssen uns natürlich auch auf den gegenteiligen Fall vorbereiten,
sagte Kanzlerin Merkel nach Abschluss des Gipfels. Johnson hatte vorausgesetzt, dass Verhandlungen nur dann sinnvoll seien, falls die EU ihre Haltung grundlegend verändert, was sich bei Frankreichs Präsident Macron allerdings nicht danach anhörte. Wir bereiten eine Einigung vor, aber nicht um jeden Preis. Wir haben unseren Chefunterhändler Barnier aufgefordert, in diesem Geist weiter zu verhandeln in den kommenden 2 Wochen und uns ist bewusst, dass das Anstrengungen erfordert, vor allem aber von Seiten des Vereinigten Königreichs. Wir wollen nicht vergessen, dass Großbritannien die EU verlässt und noch mehr als wir ein Abkommen braucht. Schon am Vortag hatte Macron scharf in Richtung London ausgeteilt und klargemacht, die EU-Fischer und insbesondere die französischen, die den Zugang zu britischen Gewässern behalten wollen, würde er einem faulen Deal nicht opfern. Neben den Fischereirechten blockiert eine Einigung bislang auch der Streit um faire Wettbewerbsbedingungen und verlässliche Regeln im Streitfall. Als in Brüssel das Statement Johnsons noch erwartet wurde, tauschten sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen am 2. Gipfeltag bereits über die Beziehungen zu Afrika aus und versprachen dabei breit angelegte Hilfe im Kampf gegen die Corona-Krise. Griechenland und Zypern haben darauf gedrängt, den sich wieder zuspitzenden Streit mit der Türkei auf die Tagesordnung zu heben. Österreichs Bundeskanzler Kurz, der den beiden EU-Ländern während des Erdgasstreits schon früh zur Seite sprang, zeigte sich mit der Erklärung dazu zufrieden.
Ich bin froh, dass auch diejenigen, die traditionell sehr viel Verständnis gegenüber der Türkei entgegenbringen, auch bereit waren, klar anzuerkennen, dass bei der Türkei eine Provokation der nächsten folgt. Es ist daher noch einmal klar festgehalten worden, dass wenn die Türkei diese Provokationen nicht einstellt, dass mit Sanktionen darauf reagiert werden muss.
Reagieren müssen, das musste auch die finnische Premierministerin Marin. Nach einem Covid-Fall in ihrem Umfeld verließ sie am Mittag das Ratsgebäude und so wurden es immer weniger. Aus demselben Grund hatte sich gestern schon Kommissionspräsidentin von der Leyen in Selbstisolation begeben. Ebenso selbst isoliert haben sich Polens Premier Morawiecki und der EU-Außenbeauftragte Borrell, die erst gar nicht zum Gipfel gekommen waren. Für die Zukunft bedeutet das:
Ich habe heute im Zusammenhang mit der Pandemie noch einmal deutlich gemacht, dass wir leider den von uns geplanten informellen Gipfel im November nicht stattfinden lassen werden, sondern dass wir darauf verzichten müssen, denn im Sinne der Kontakte ist das, glaube ich, eine notwendige Botschaft.
So Kanzlerin Merkel. Dabei hatten die Staats- und Regierungschefs der EU den Sondergipfel in Berlin zur China-Politik erst vor 2 Wochen beschlossen. Immerhin. Zwar gehen in der Corona-Pandemie die Staatschefs physisch voneinander auf Abstand, politisch wollen sie aber näher rücken. Wir finden, dass die Situation einmalig und sehr ernst ist. Wir sind überzeugt, dass es notwendig ist, dass die Mitgliedstaaten mehr koordinieren, mehr kooperieren müssen, besonders bei der Kontaktverfolgung, den Tests, Quarantäneregeln, bei der Suche nach einem Impfstoff. Wir haben beschlossen, dass wir Covid, dieses wichtige Thema, immer wieder ansprechen wollen, sagte EU-Ratspräsident Michel. Anvisiert dafür sind virtuelle Treffen.
Paul Vorreiter über den EU-Gipfel, der heute in Brüssel zu Ende gegangen ist. Es war zwar ein reguläres Treffen mit umfangreicher Tagesordnung, wie gerade gehört, aber es war unübersehbar, ja, ein Elefant im Raum und der heißt Brexit. Der britische Premierminister Johnson hat heute in einer Rede klargemacht, dass er sein Land von der EU unfair behandelt sieht und er hat angedeutet, auch ohne Vertrag über die künftigen Beziehungen zum Jahresende aus der EU auszuscheiden. Ist das nun Rhetorik oder eine ernsthafte Option? Christina Heuer berichtet aus der britischen Hauptstadt.
Kann ein Mann entschiedener klingen? Die EU, sagt Boris Johnson in seinem Brexit-Statement, habe in den letzten Monaten ernsthafte Verhandlungen verweigert. Nun seien es nur noch 10 Wochen, bis die Übergangszeit endet und er als Premierminister müsse nun eben eine Entscheidung treffen. Da der EU-Gipfel einen Handelsvertrag nach kanadischem Vorbild ausgeschlossen habe, habe er sich entschieden, Arrangements vorzubereiten, die mehr wie die Australiens sind.
Given that this summit appears explicitly to rule out a Canada-style deal, I've concluded that we should get ready for January the 1st with arrangements that are more like Australias.
Das klingt bedrohlich, denn Australien, das meint nichts anderes als die allgemeinen WTO-Regeln, also keinen Handelsvertrag, den No-Deal. Und in diese Richtung soll das Vereinigte Königreich nun also frohen Mutes aufbrechen.
And so with high hearts and with complete confidence, we will prepare to embrace.
Mit kühnem Herzen und großer Zuversicht werden wir jetzt die Alternative vorbereiten. Wir werden mächtig wachsen und gedeihen als unabhängiges Land, das seine Grenzen und Fischgründe allein kontrolliert und seine eigenen Gesetze macht.
Independent free trading nation controlling our own borders, our fisheries and setting our own laws.
Kündigt der britische Premier hier gerade wirklich den No-Deal-Brexit an? So weit ist es keineswegs. Während er der EU droht, stellt er ihr nämlich gleichzeitig eine Bedingung.
If there's a fundamental change of approach, of course we're always willing to listen, but didn't seem particularly encouraging from the summit in Brussels.
Wenn die EU ihre Haltung grundlegend ändert, natürlich sind die Briten dann bereit zuzuhören. Aber der Gipfel habe ihn nicht eben ermutigt in dieser Erwartung, sagt Johnson und blickt zerknirscht drein. Was denn nun, fragt ein Reporter dem britischen Regierungschef. Er habe doch angekündigt, die Verhandlungen zu verlassen, wenn bis zum Gipfel keine Einigung da ist. Und nun stelle er nur klar, warum er die Verhandlungen nicht verlässt.
You said that you'd walk away from talks with the EU about a trade deal if there wasn't significant progress. by now. It doesn't sound as though that is what you're doing. Can you just clarify why you're not walking away?
An dieser Stelle beginnt die zweite Runde. Boris Johnson sagt nochmal alles, was er vorher schon gesagt hat, dass das Vereinigte Königreich gern einen Vertrag wie Kanada mit der EU hätte, dass die EU dem Vereinigten Königreich das aber verweigere, dass das Vereinigte Königreich deshalb keine andere Wahl habe, als ohne Vertrag zu gehen und dass er natürlich bereit sei, weiter zu verhandeln, aber eben nur, wenn die EU ihre Haltung grundsätzlich verändert. Und danach sehe es ja nun leider gerade nicht aus.
There doesn't seem to be any progress coming from Brussels. So what we're saying to them is only come here, come to us. But unless there's a fundamental change of approach, we're going to go for the Australia solution.
Tatsächlich will die EU nächste Woche eine Delegation nach London entsenden. Dort sagte ein Regierungssprecher nach Johnsons Statement heute, die Gespräche seien vorbei, es sei sinnlos, sie fortzusetzen. Und dann kommt wieder kein Punkt, sondern ein Komma, wenn die EU ihre Haltung nicht grundsätzlich ändere. Die politischen Kommentatoren in London nehmen das alles ungefähr so ernst wie die Politiker in Brüssel. Der Premier, heißt es hier, könne sich einen No-Deal in der Corona-Krise und angesichts seines freien Falls in den Umfragen gar nicht leisten.
Boris Johnson schwört seine Landsleute auf einen Brexit ein, und zwar ohne ein Abkommen mit der EU. Soweit die Erläuterungen unserer Korrespondentin Christine Heuer aus London. Wenn es am 15. Oktober keinen Vertrag mit der EU gibt, dann würden die Verhandlungen abgebrochen. So hat es Boris gesagt. Nun war gestern der 15. Es gab keinen Vertrag und die Verhandlungen sind nicht abgebrochen. Das bietet Gesprächsstoff mit dem Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in London, mit Christos Katsiolis. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Fischer.
Herr Katsiolis, kann man das auch so interpretieren? Der Premier sagt schon mal Dinge, die er dann doch nicht macht.
Ja, das muss man so interpretieren. Das sind wir auch von Boris Johnson gewohnt. Es war ja nicht die erste Deadline, die gerissen wurde. Es war die insgesamt dritte. Er hat ja immer wieder angekündigt, dass die Verhandlungen Fahrt aufnehmen müssen und beendet werden müssen im Sommer, dann Ende September, jetzt am 15. Oktober. Und wir müssen das begreifen als eine Eskalation hin zu einem Deal, von dem ich weiterhin ausgehe, dass er zustande kommen wird, um Johnson dann auch als denjenigen dastehen zu lassen in der öffentlichen Meinung, der bis zum Letzten für die Souveränität Großbritanniens gekämpft hat.
Also er blufft nur.
Er blufft teilweise. Er ist sicherlich auch hin und her gerissen. In seinem Beraterstab gibt es auch Leute, die für einen No-Deal sind. Aber ich denke, innenpolitisch ist er im Moment in einer Situation, wo ihm ein Deal eher nützt als schadet. Gerade auch, weil viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr so genau hinschauen, was beim Brexit eigentlich passiert. Und das nur noch eine Frage sein wird, ob er am Ende ein Abkommen zustande bekommt oder nicht. Und wenn er eins heimbringt und sei es auch nur sehr, sehr dünn, dann wird das sein Versprechen einlösen, dass er den Wählerinnen und Wählern bei der Wahl im Dezember 2019 gegeben hat. Damals sagte er, get Brexit done ist das, was er bringen wird. Und wenn er dann einen Deal unterschreibt in der letzten Minute, das wird dann vermutlich Ende Oktober, Anfang November sein, dann sind alle zufrieden.
Dazu passt ja auch, dass er heute gesagt hat, falls sich die EU bewegt, dann wird weitergesprochen. Also das ist so die Hintertür, die er offen hält.
Ganz richtig. Wir haben ja in den letzten Wochen oder Tagen eher gesehen, dass sich beide Seiten angefangen haben zu bewegen. In den Feldern, die für beide Seiten auch relevant sind für die EU, ist das die Frage des fairen Wettbewerbs. Da hat sich Großbritannien bewegt und die EU wird sich sicherlich in der Frage der Fischereirechte bewegen müssen. Das wird sie auch tun. Und ich bin mir relativ sicher, dass Johnson, was auch immer dann an Bewegung passieren wird, und das wird vermutlich weniger von Seiten der EU als von Seiten Großbritanniens sein, als ganz, ganz großen Triumph hier im Land verkaufen wird.
Die Fischereirechte sind immer noch sehr umstritten. Frankreich ist da besonders restriktiv, kompromisslos. Aber welches Recht haben eigentlich die Franzosen oder auch die anderen Europäer, in den Gewässern eines Drittstaates zu fischen? Da kann man die Position Großbritanniens doch verstehen, oder?
Die kann man absolut nachvollziehen. Unter der EU-Fischereipolitik war es so, dass die französischen Fischer, ebenso wie deutsche Fischer, niederländische und so weiter, die Rechte hatten, in britischen Gewässern zu fischen. Andersrum natürlich auch britische Fischer in anderen Gewässern fischen durften. Das ist eine Frage, die man natürlich prinzipiell so lösen kann. Wenn man sich ein bisschen genauer anschaut, dann dürfte für Großbritannien folgendes Problem auftreten. Der meiste Fisch, der in britischen Gewässern verkauft wird, wird auf europäischen Märkten verkauft. Das heißt, sie könnten sich natürlich jetzt auf die Hinterbeine stellen und allen den Zugang zu ihren Gewässern verweigern und damit vor allem Präsident Macron unter Druck setzen, der die Küstengemeinden am Kanal dann sicherlich als Protestierende in Paris haben wird. Aber gleichzeitig dürfte es dann Probleme geben, diesen Fisch, den sie selber aus den Gewässern holen, nach Europa zu verkaufen. Insofern gehe ich davon aus, dass hier ein Kompromiss gefunden werden wird.
Der Kompromiss sieht wie aus, dass sie also vielleicht weniger fischen dürfen, aber dafür fischen dürfen?
Genau, sie dürfen weniger fischen. Das wird vermutlich dann in regelmäßigen Abständen neu ausgehandelt werden müssen, welche Quoten den europäischen Fischern zustehen. Und möglicherweise wird das dann auch so kompliziert sein, dass man sich das nach Fischsorten aufteilt, bei denen man sich unterschiedliche Quoten zugesteht, sodass am Ende jeder diesen Deal als Erfolg verkaufen kann.
Also sowas Ähnliches wie im Fall Norwegen.
Ganz genau, das ist das Vorbild, das auch hier in Großbritannien immer wieder genannt wird als etwas, das man selbst anstrebt.
Und wäre das dann eine Möglichkeit, also den Brexit weniger hart zu machen und so, wie Sie sagen, eben, dass Johnson dann doch noch was nach Hause bringt?
Der Brexit von Boris Johnson wird hart sein. Und zwar egal, ob es ein No-Deal sein wird oder dann doch noch ein Deal. Weil das, was er anstrebt, ist eben nicht möglichst barrierefreier Handel mit Europa, sondern möglichst viel Souveränität für Großbritannien. Insofern wird das möglicherweise leicht abgemildert werden, indem man einen Deal unterschreibt. Aber es wird definitiv zu Friktionen kommen. Alle rechnen hier in Großbritannien damit, dass wir lange Staus auf den Autobahnen haben werden, an der Küste, an den Häfen wird es zu Verzögerungen kommen. Es wird auch damit gerechnet, dass es zu Verzögerungen bei der Einfuhr frischer Lebensmittel und Medikamente kommt. Aber das Entscheidende ist, dass wenn ein Deal unterzeichnet wird noch in diesem Jahr, dann werden die Verhandlungen, die ja weitergehen müssen, über ganz unterschiedliche Politikfelder, in denen wir kooperieren müssen, Hochschulkooperation, Sicherheitskooperation, Außenpolitik und so weiter, wird deutlich leichter sein, als wenn wir mit dem Ballast eines gescheiterten Deals in das nächste Jahr gehen.
Dann gibt es ja noch ein anderes Thema, was eigentlich zurzeit alles überlagert in Europa, das ist die Corona-Pandemie. Unter der leiden ja auch viele Briten. Wie groß ist eigentlich unter diesen Umständen auf der Insel das Interesse überhaupt an diesen Brexit-Verhandlungen?
Der Brexit ist im Moment auf Seite 3 oder 4 oder Nummer 3 oder 4 in den Nachrichten. Das spielt kaum eine Rolle, weil Großbritannien von der Corona-Krise mit am schwersten betroffen ist. Wir haben die höchsten Sterbezahlen pro Kopf in Europa. Wir haben einen der schwersten Wirtschaftseinbrüche der letzten Jahrhunderte. Das dominiert hier im Moment ganz eindeutig die Agenda wegen der Frage, welche Bereiche des Landes im Moment eigentlich in Lockdown sollen, in welche Form des Lockdowns und wie die ökonomische Unterstützung aussieht. Und hier hat Johnson durch sein Management der Krise, das man sicherlich nicht als geglückt bezeichnen kann, sondern was geprägt ist von einem Fettnäpfchen nach den anderen, einem Fehler nach den anderen, ist er wahnsinnig innenpolitisch unter Druck geraten. Und er versucht jetzt den Brexit sicherlich auch dazu zu nutzen, um die eigenen Truppen wieder ein Stück weit zusammenzuführen, weil der Brexit etwas ist, was die Konservativen stärker eint als die Frage, wie man mit Corona umgeht. Und um dem Umfragetief, in dem er im Moment steckt, auch ein Stück weit zu entkommen.
Also er hat sowohl, was das Management der Corona-Krise betrifft, als auch was den Brexit betrifft, schlechte Werte.
Er hat schlechte Werte, was Corona betrifft, und die Opposition hat hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet, indem sie ihn und seine Regierung als extrem inkompetent dargestellt hat. Und er läuft im Moment Gefahr, wenn er keinen Brexit-Deal unterschreibt, dass die Opposition genau das Gleiche beim Brexit machen wird. Sie wird ihn als inkompetent darstellen, als jemanden, der zu viel verspricht und nichts davon einlöst. Dieses Muster haben wir in der Corona-Krise gesehen. Und wenn er keinen Brexit-Deal unterschreibt, dann wird man dieses Muster ihm auch beim Brexit vorhalten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er innenpolitisch so viel Motivation hat, einen Deal einzugehen, dass er sicherlich auch einige Kröten der EU dafür schlucken wird.
Was meinen Sie, wie geht es weiter? Wir haben eben gehört, Herr Barnier ist ausgeladen worden, für Anfang der Woche nach London zu kommen.
Ja, das habe ich auch auf Twitter gesehen. Ich weiß noch nicht, ob das die offizielle Position ist. Ich denke, das gehört auch zur Theatralik dazu und zur Eskalation. Bisher war es ja so, dass die EU selbst unter größten Provokationen wie der Internal Market Bill beispielsweise weiterverhandelt hat. Ich denke, wir werden bis Ende Oktober weiterverhandeln und dann werden wir, da bin ich Optimist, einen sehr, sehr dünnen Deal auf dem Tisch haben, den dann beide Seiten unterschreiben werden.
Das waren die Einschätzungen von Christos Katsiolis. Er ist der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in London. Vielen Dank für dieses Interview heute Abend.
Danke auch.
Und das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Großbritannien ist von der Corona-Pandemie stark getroffen. Christos Katsiolis hat es gerade noch einmal gesagt. Und damit es in Deutschland nicht so weit kommt, wollten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am Mittwoch auf einheitliche Regeln einigen. Im Kern geht es darum, die Kontakte von Mensch zu Mensch zu verringern. Doch das ist offenbar nicht gelungen, denn bereits heute sind viele dieser Verabredungen wieder obsolet. Regierungen oder auch Gerichte hoben Teile davon wieder auf oder veränderten sie. Der Flickenteppich von Anti-Corona-Maßnahmen bleibt also über Deutschland liegen. Und das bei 7.334 neuen Fällen in Deutschland an einem Tag. Frank Capellan.
Es ist ein Schlag gegen Bund und Länder. Nach den Übernachtungsverboten könnte auch die Sperrstunde juristisch kippen. Die vom Berliner Senat verfügte Gaststättenschließung ab 23 Uhr ist unverhältnismäßig, urteilen heute Berliner Verwaltungsrichter, weil, so ein Sprecher, nicht erwiesen sei, dass Kneipen per se besondere Infektionsherde sind.
Das Gericht hat aber betont, dass eine besondere Bedeutung weiterhin dem Alkoholausschankverbot beizumessen ist. Das bedeutet, in der Gesamtschau dürfen Gaststätten aufmachen, sie dürfen weiterhin ausschenken, aber nach 23 Uhr eben kein Alkohol mehr.
Wie und von wem das kontrolliert werden kann, bleibt schleierhaft. NRW und Hamburg führen die Sperrstunde in Corona-Hotspots gerade erst ein. Gesundheitsminister Jens Spahn dürfte also hoffen, dass das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg den Spruch der Vorinstanz am Ende zurücknehmen wird.
Ich bedauere es sehr, dass die Sperrstunde aufgehoben wird. Es erinnert uns daran, einmal mehr dieses Urteil, und das ist ja auch richtig in unserem Rechtsstaat, dass wir gut begründen müssen, was wir tun.
Beim Thema Beherbergungsverbot rechnet der CDU-Minister damit, dass es zu einheitlichen Regelungen kommen wird. Zwar wurden die Einschränkungen in Schleswig-Holstein für rechtens erklärt, in Niedersachsen und Baden-Württemberg allerdings gekippt. Und mit Bayern und Hessen kündigen nun zwei weitere Länder an, auch Gäste aus Risikogebieten ohne Negativtest zu empfangen. Dass sich die Länder nicht auf einheitliche Regelungen verständigen konnten, hatte die Kanzlerin vorgestern beklagt. Heute betont Angela Merkel, der enorme Anstieg der Infektionszahlen überall in Europa zeigt, wie wichtig jetzt eines ist: weniger Begegnungen von Menschen.
Wir sind ja auch davon überzeugt, dass wir aus der ersten Welle ja eigentlich etwas hätten lernen können und gelernt haben sollten, sage ich jetzt mal so. Und deshalb ist es doch ganz wichtig, dass wir das Richtige tun, dass wir Kontakte einschränken. Man muss da, wo Wirtschaftsgeschehen aufrechterhalten sein soll, wo Schulen und Kitas aufrechterhalten sollen, wenn man das will, dann muss man an anderer Stelle die Kontakte drastisch reduzieren.
Die Angst vor einem erneuten Lockdown wird immer deutlicher ausgesprochen. Christdemokrat Armin Laschet, Regierungschef in Nordrhein-Westfalen, will daher in Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern Kontakte weiterhin auf 5 Personen beschränken.
Die Ministerpräsidentin und die Bundeskanzlerin haben beschlossen, ab 10 Personen, wir bleiben bei dieser strengeren Regel, die wir für Nordrhein-Westfalen am letzten Sonntag eingeführt haben.
Mit Blick auf den Kita-Betrieb betont Familienministerin Franziska Giffey, dass dieser nicht gefährdet sei. Seit Mai übermitteln 12.000 der 56.000 Kindertagesstätten in Deutschland Daten, aus denen hervorgeht, dass Kleinkinder keine Treiber der Pandemie sind. Nur 1% der Kitas musste wegen Corona geschlossen werden. Für Sozialdemokratin Giffey ist die Betreuung systemrelevant.
Und das bedeutet, dass präventive und auch flächendeckende Schließungen von Kitas und auch Horten nicht angezeigt sind, dass der Regelbetrieb in den Kitas aufrechterhalten werden soll und muss.
Dass es dennoch zu Einschränkungen an anderer Stelle kommen wird, lässt Kanzleramtschef Helge Braun im NTV-Gespräch durchblicken, indem er die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden mit der Situation im März vergleicht.
Ja, die Lage ist jetzt deutlich ernster, weil die 6.000 haben wir erreicht, etliche Wochen, nachdem wir den Lockdown beschlossen hatten, ungefähr 10 Tage später. Und zu dem Zeitpunkt waren wir quasi auf dem Scheitel der Welle. Danach sind die Zahlen direkt ja wieder runtergegangen. Jetzt merken wir, dass wir gerade in einem steilen Anstieg sind. Das heißt, wir erwarten nicht, dass die Zahlen morgen geringer werden, sondern dass sie weiter steigen.
Laut Robert-Koch-Institut werden auch in Alten- und Pflegeheimen wieder vermehrt Corona-Ausbrüche gemeldet. Die Zahl der schweren Fälle und Todesfälle nehme deutlich zu.
Kitas und Schulen sollen nicht unter den Anti-Corona-Maßnahmen leiden. Sie sollen geöffnet bleiben. So will es auch die Kanzlerin, wie gehört. Die zuständigen Kultusministerinnen und Minister haben sich heute darüber unterhalten, wie sie die Anti-Corona-Maßnahmen umsetzen wollen. Und dabei stellte sich heraus, dass im Prinzip alles beim Alten bleiben soll. Das gilt auch zum Beispiel für das Tragen einer Maske. Sebastian Engelbricht.
Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, hatte wenig Neues zu berichten. Und so musste sie Sätze wie diese verbreiten, die in den Schulen schon seit langem gelten. Das Lüften der Klassenzimmer bleibe das A und O. Lüftungsgeräte seien nur dann sinnvoll, wenn das sogenannte Stoßlüften nicht möglich sei. Hubig appellierte an alle Beteiligten in den Schulen, sich an die bekannten Regeln zu halten: Abstand, Handhygiene, Lüften. Auch beim Thema Maskenpflicht im Unterricht konnten sich die Kultusminister nicht auf schärfere Maßnahmen einigen. Man müsse je nach Bundesland und je nach Stadt und Landkreis passgenaue Lösungen finden, erklärte Stefanie Hubig.
Also wir haben hier Landkreise, da ist das Infektionsgeschehen deutlich über 50, mit einer Inzidenz über 50. Aber wir haben auch Landkreise, da ist es deutlich unter 35. Und wir müssen bei allen Maßnahmen, die wir verhängen, natürlich sehen, dass sie verhältnismäßig sind und dass sie auch in der Situation Sinn machen und auch wirken. Und das bedeutet, dass da, wo die Inzidenzen höher sind, über 35, über 50, die Maskenpflicht, die Anordnung der Maskenpflicht überall geprüft wird.
Hubig verwies darauf, dass lediglich in Bayern und Baden-Württemberg klare Regelungen zur Maskenpflicht im Unterricht gelten. Dort gelte Folgendes: Von einem Inzidenzwert von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohnern an gelte die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen. Von einem Wert von 50 Infizierten an gelte die Pflicht auch an Grundschulen. Ende kommender Woche wollen die Kultusminister noch einmal zu den Corona-Themen beraten. Vorerst aber bleibt fast alles beim Alten. Die Kultusminister berufen sich bei ihren Entscheidungen auf Empfehlungen des Umweltbundesamtes, das so einfache Mittel wie das Lüften favorisiere. Auch sogenannte CO2-Ampeln wollen die Kultusminister nicht in jedem Klassenzimmer vorschreiben. Es reiche aus, wenn solche Geräte für kurze Zeit abwechselnd in den Klassenzimmern stünden. So könnten Schülerinnen und Schüler das richtige Lüftungsverhalten einüben. Auch zu dem Vorschlag, der vor allem von Politikern der Union kam, die Weihnachtsferien zu verlängern, um das Infektionsgeschehen zu unterbrechen, konnten sich die Kultusminister nicht durchringen. Sie lehnten den Vorschlag ab.
Wir sind uns einig, dass längere Winterferien kein Beitrag dazu sind, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen und zu verändern. Die Schulen stehen vor großen schulorganisatorischen Maßnahmen, wenn die Winterferien verlängert werden sollten. Wir haben alle die Abiturprüfungen, wie in Rheinland-Pfalz sogar schon sehr früh.
Stellvertretend für ihre Ministerkolleginnen und Kollegen lehnte Hubig es ab, strengere Regeln an den Schulen zu etablieren, wo doch die meisten Infektionen an ganz anderen Orten passierten, bei Partys, Familienfeiern, in fleischverarbeitenden Betrieben, aber eben nicht in den Klassenzimmern. Wenn es nach den Kultusministern geht, werden die Schulen während der zweiten Welle der Pandemie möglichst lange ihren Betrieb aufrechterhalten.
23:37 Uhr, Deutschlandfunk, das war der Tag. Und was sonst noch wichtig war heute in Kurzberichten. In Italien, da kehrt die Angst zurück wegen der hohen Infektionszahlen. Jörg Seiselberg.
Die Zahl der Neuinfektionen in Italien geht weiter steil nach oben und ist zum ersten Mal fünfstellig. 10.010 neu registrierte Covid-19-Fälle meldet das Gesundheitsministerium heute. Am stärksten betroffen ist erneut die norditalienische Region Lombardei mit 2.500 Neuinfizierten. Die ebenfalls stark betroffene süditalienische Region Kampanien mit der Hauptstadt Neapel hat als Reaktion auf die neue Covid-19-Welle alle Schulen und Universitäten geschlossen. Auch landesweit wird angesichts der aktuellen Entwicklung über neue Einschränkungen diskutiert. Die in Rom mitregierenden Sozialdemokraten haben bei Ministerpräsident Conte offiziell eine Kabinettssitzung beantragt, auf der darüber beraten werden soll, wie Italien auf die zunehmenden Covid-19-Fälle reagiert. Innerhalb weniger Tage hat sich die Zahl der Neuinfektionen im Land verdoppelt. Laut Medienberichten mussten Krankenhäuser in Mailand und Palermo erstmals Patienten mit mittelschweren Covid-19-Symptomen wegen Überlastung in andere Kliniken schicken. Die Auslastung der Intensivstationen aber ist nach wie vor niedrig. Hier sei die Situation weit entfernt von der kritischen Lage, die Italien im Frühjahr erlebt hat, sagte Virologe Pagliasco von der Universität Mailand.
Griechenland wirbt weiter um Touristen. Die Corona-Zahlen sind niedrig. Thomas Bormann.
Auch in Griechenland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen, aber bei weitem nicht so stark wie in Deutschland. In der recht abgelegenen Region Kosani in Nordgriechenland gibt es die meisten Corona-Fälle. Dort muss man auch im Freien eine Maske tragen. Landesweit sind Kinos geschlossen und Konzerte abgesagt. In Athen und auf vielen Urlaubsinseln müssen Bars und Restaurants um Mitternacht schließen. Für griechische Verhältnisse ist das früh, weil vor allem junge Menschen gern die halbe Nacht durchfeiern. Griechenland hat seine Grenzen schon vor Monaten für viele Länder geschlossen. Griechenland lässt also nicht jeden hinein. Reisende aus Deutschland aber können nach wie vor nach Griechenland fliegen und hier Urlaub machen, ohne Einschränkung. Man braucht keinen Corona-Test, man muss sich nur vor der Reise online bei der griechischen Zivilschutzbehörde anmelden und wird eventuell bei der Einreise in Griechenland auf Corona getestet. Das Auswärtige Amt in Berlin hat ganz Griechenland nicht als Risikogebiet ausgewiesen, deshalb muss man nach dem Griechenlandurlaub nicht in Quarantäne. Das ist jedenfalls der aktuelle Stand. Die Griechen hoffen sehr, dass sie auch weiterhin so vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise kommen.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze will die Zielmarken für Ökostrom bis 2030 anheben. Alex Krämer.
Statt 65%, so Schulze, müssten in 10 Jahren 75 oder sogar 80% des deutschen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. 2019 lag der Anteil bei 42%. Die SPD-Politikerin begründet ihren Vorstoß in der Neuen Osnabrücker Zeitung mit der Anhebung der europäischen Klimaziele. EU-Kommission und Parlament wollen den Treibhausgasausstoß stärker reduzieren. Für Deutschland heiße das, dass jedes Jahr mehr Windräder und Solaranlagen installiert werden müssten als bisher im Erneuerbare-Energien-Gesetz geplant, sagt Schulze. Sie spricht sich zum Beispiel dafür aus, Solarmodule auf den Dächern von Neubauten zur Pflicht zu machen. Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, vor 3 Wochen von der Bundesregierung auf den Weg gebracht, schreibt bisher das alte Ziel von 65% Ökostrom im Jahr 2030 fest. Eine Anhebung dürfte bei Teilen der Union auf Widerstand stoßen. Allerdings hatte CDU-Wirtschaftsminister Altmaier bei der Verabschiedung im Kabinett bereits gesagt, wenn die EU höhere Klimaziele festlege, werde das EEG daran angepasst.
Schockfotos auf Tabakverpackungen bleiben. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Bernd Wolf.
Es bleibt bei den Schockfotos von geteerten Lungen und dem Hinweis auf die Gefährlichkeit des Rauchens. Auch bleiben Mentholzigaretten verboten. Ein Tabakhersteller hatte gegen das Tabakerzeugnisgesetz geklagt. Dieses Verbot sei 2016 Zigaretten, Pfeifentabak und Tabak zum Selbstdrehen mit charakteristischem Aroma, also auch Menthol. Die Warnhinweise sind seitdem Pflicht. Die Tabakfirma, ein Familienunternehmen, ist auf Mentholfeinschnitt spezialisiert. Durch mehrere gesetzliche Bestimmungen fühlte sie sich in ihren Grundrechten, unter anderem der Berufsfreiheit, verletzt. Die Verfassungsbeschwerde blieb ohne Erfolg. Inhaltlich setzten sich die Verfassungsrichter mit der Beschwerde nicht auseinander. Sie nahmen sie als unzulässig, nicht zur Entscheidung an. Der Grund? Mit dem Tabakerzeugnisgesetz habe Deutschland eine zwingende EU-Richtlinie umgesetzt. Der Europäische Gerichtshof EuGH habe mehrfach deren Rechtmäßigkeit bejaht. Die deutschen Tabakvorschriften am Maßstab der deutschen Grundrechte zu überprüfen, sei deshalb ausgeschlossen.
3,5% mehr, das bieten die Arbeitgeber im Tarifkonflikt beim öffentlichen Dienst an. Georg Ehring.
Die Arbeitgeber haben den 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Bund und in den Kommunen insgesamt 3,5% mehr Lohn und Gehalt angeboten, verteilt auf 3 Jahresstufen. Das Bundesinnenministerium und die kommunalen Arbeitgeberverbände schlagen jeweils zu Anfang März 2021 und 2022 eine Erhöhung um 1% und zum März 2023 um 1,5% vor. Beim ersten Erhöhungsschritt sollen die Zahlungen um mindestens 30 Euro steigen. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund lehnten dies als unzureichend ab. Die angebotenen Lohnsteigerungen seien geradezu respektlos, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Wernicke. Die Laufzeit sei zu lang und der Mindestbetrag für kleinere und mittlere Einkommen sollte deutlich höher liegen. Die Gewerkschaften fordern einen Lohn- und Gehaltsplus von 4,8%, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat für Erzieherinnen und Erzieher, Busfahrer, Müllwerker, Rathausmitarbeiter und zahlreiche andere Angestellte. Die ersten Verhandlungen sind für Donnerstag und Freitag kommender Woche in Potsdam geplant. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte, er sei zuversichtlich, dann eine Lösung zu finden. Für die Beschäftigten der Bundesländer gibt es eigenständige Tarifverhandlungen.
Twitter ändert im US-Wahlkampf seine Regeln. Katharina Wilhelm.
Ein kritischer Artikel zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten Joe Biden hat in den USA eine Diskussion ausgelöst, wie soziale Medien mit Inhalten von Hackern umgehen. Twitter hatte einen Artikel der Boulevardzeitung New York Post geblockt. Nutzer konnten keine Links dazu veröffentlichen oder versenden. Twitter hatte dies mit einem Regelverstoß begründet, denn inhaltlich gehe es in dem Artikel um eine E-Mail, die auf einem Notebook in einer Reparaturwerkstatt gefunden worden sei. Aus dieser nicht verifizierten E-Mail gehe hervor, dass Joe Biden sich möglicherweise mit einem Geschäftspartner seines Sohnes Hunter Biden im Jahr 2015 getroffen habe. Nicht ganz klar ist, wie genau diese Inhalte dann zur New York Post gelangt sind. Durch Hacking erbeutete Inhalte werden auf Twitter eigentlich nicht mehr veröffentlicht. Das hatte der Social-Media-Riese 2018 eingeführt, nachdem russische Hacker gestohlene E-Mails der Demokratischen Partei veröffentlicht hatten. Nach der Sperrung des Artikels der New York Post gab es viel Kritik, vor allem aus dem Lager der Republikaner. Dieser Kritik trägt Twitter nun Rechnung und teilte mit, dass sich die Regeln ändern würden. Durch Hacking erbeutete Inhalte würden künftig nur noch in Fällen gesperrt, wenn die Hacker sie direkt veröffentlichten.
Chinas Wirtschaft wächst offenbar noch stärker als erwartet. Astrid Freieisen.
Das chinesische Statistikamt wird am Montag offenbar unerwartet starke Wirtschaftszahlen bekannt geben. Nach einem Vorabbericht der Hongkonger Zeitung South China Morning Post wuchs Chinas Wirtschaft im dritten Quartal um 5,5%. Diese Zahl käme schon fast wieder an die Zeit direkt vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie heran und würde deutlich höher liegen als 3,2% im zweiten Quartal. Selbst wenn die offizielle chinesische Statistik stets hochpolitisch und deshalb mit Vorsicht zu betrachten ist, einen positiven Trend für die chinesische Wirtschaft sehen viele Ökonomen weltweit. Gabriel Felbermeier vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
Ja, es sieht wirklich so aus, als ob China und der ganze ostasiatische Raum im Prinzip durch die Corona-Krise durch ist.
Dennoch warnen chinesische Ökonomen davor, dass die Corona-Subventionen der Volksrepublik zu stark den ohnehin schon geförderten staatlichen Konzernen helfen. Dies könne zu einer enormen Pleitewelle bei kleinen privaten Firmen führen.
Und den letzten Wochentag an der Börse in Frankfurt am Main fasst Volker Hirt zusammen.
Weil man den Menschen auf der Straße nun wirklich nicht erklären kann, warum gestern Panik und heute großer Optimismus herrschte, muss man irgendwie nach Gründen suchen, um das Ab und Auf der Märkte zum Wochenende zu erklären. Nehmen wir den Impfstoff. Das ist gut, das versteht jeder. Also war heute die Hoffnung auf den Anti-Corona-Impfstoff der Grund für die Wende. Oder so. Tatsache ist, dass der US-Pharma-Riese Pfizer in Zusammenarbeit mit der Mainzer Firma BioNTech den Impfstoff geradezu durchprügeln möchte. Noch bis November, am besten vor den Präsidentschaftswahlen. Das wird wohl eher nicht gelingen, aber Pfizer und Co. könnten die ersten Ernstzunehmenden sein, die per Ausnahmegenehmigung den Stoff liefern. Das war die eine gute Nachricht des Tages, die andere kommt von Daimler. Der Gewinn im dritten Quartal fiel mit über 3 Milliarden Euro deutlicher aus als erwartet. Die Aktie setzte sich an die Spitze des DAX und ist um 5,5% teurer als einen Tag zuvor. Unter den 30 DAX-Werten gab es nur zwei Verlierer. Die Immobilienwerte Vonovia und Deutsche Wohnen mit ganz leichten Abschlägen. Ansonsten war es ein ziemlich versöhnlicher Wochenabschluss. Der DAX gewann heute rund 1,7% und ging im Wochenvergleich aber mit rund minus 1% aus dem Handel. In der zweiten Liga der deutschen Aktienwerte im MDAX überragte ein Wert, ThyssenKrupp. Für das Filetstück des schwer angeschlagenen Konzerns, die Stahlsparte, interessiert sich die britische Liberty Steel und macht ein Top-Angebot. Die Aktie von ThyssenKrupp gewinnt über 10%.
Und da bleiben wir bei ThyssenKrupp. Die Stahlkocher des Betriebes, die haben nämlich Angst um ihre Arbeitsplätze. Die Stahlsparte hat 27.000 Beschäftigte, ist von der Corona-Krise schwer gebeutelt, schreibt hohe Verluste. Und heute, wie gehört, hat ein britischer Konkurrent ein Übernahmeangebot gemacht. Und die Arbeiter bei ThyssenKrupp fordern von der Politik, das zu verhindern.
Es war ein ungewohntes Bild für eine Metaller-Demo, das sich am Vormittag auf den Düsseldorfer Rheinwiesen bot. 130 Busse waren am Fuß des Deiches geparkt, das Gelände mit Flatterband in Quadrate aufgeteilt, überall Desinfektionsmittelspender. Alles Corona-Auflagen, erklärt Mike Schürk, Pressesprecher der IG Metall NRW.
Wir haben die Busse halb besetzen können nur. Wir haben hier Quadrate abgesteckt, wo dann jeweils ein Bus in ein Quadrat rein muss, damit es keine Durchmischung gibt. Sehr viele Auflagen erfüllen müssen, aber es funktioniert, es wurde genehmigt und wir sind zufrieden.
Die Zufriedenheit bezog sich allerdings nur auf die Corona-Organisation. Mit der aktuellen Lage bei ThyssenKrupp Steel sind die Stahlarbeiter alles andere als zufrieden, denn dem Konzern geht es wegen der Pandemie nicht gut. Und da muss der Staat einspringen, findet die IG Metall. Allein im Stahlbereich stehen 27.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel und mehr als 100.000 Arbeitsplätze bei der Zuliefererindustrie. ThyssenKrupp könne seine Stahlsparte nicht allein erhalten, meint Knut Gieseler, IG Metall-Chef in NRW. NRW, denn die sei besonders hart von der Pandemie betroffen.
Weil man kann die Kosten in einem Stahlunternehmen nicht so einfach runterfahren wie in der Automobilindustrie. Man kann einen Hochofen nicht abschalten, man kann eine Kokerei nicht abschalten. Wenn man das macht, sind direkt dreistellige Millionenbeträge notwendig, um das wieder hinzukriegen. Das ist die Besonderheit, weshalb die Pandemie im Stahl besonders heftig einschlägt.
Dem Ansinnen, das Land solle bei TK-Stil einspringen, hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet schon vor der Demonstration eine Absage erteilt. Allerdings sagte er heute, ein Umstieg auf grünen Stahl sei so immens teuer, dass Bund und Land das finanziell stützen müssten. Zum überraschenden Übernahmeangebot des britischen Stahlkonzerns Liberty Steel erklärte er:
ThyssenKrupp ist nicht zu billig Bedingungen zu haben. Es ist kein 1-Euro-Geschäft. Wer auch immer da kommt, ThyssenKrupp ist stark, ist qualitativ, lebt Sozialpartnerschaft. Und Partner kann überhaupt nur jemand sein, der diese Sozialpartnerschaft auch für sich akzeptiert. Und deshalb wird das jetzt alles geprüft.
Von Prüfen hält Mehmet Göktaş nichts. Der Betriebsrat eines ohnehin bedrohten Standorts in Duisburg findet:
Stahlindustrie, das muss in deutscher Hand bleiben, dass man hier, der größte Stahlhersteller in Deutschland, auch für die Zukunft wettbewerbsfähig gemacht wird und nicht andere Interessenten kommen und den Laden auseinandernehmen. Das ist die Gefahr, die hier passiert. Es wird hier ein Abverkauf stattfinden.
Eine ThyssenKrupp-Stimme im Beitrag von Doro Blome-Müller. In Frankfurt am Main, da läuft die Buchmesse, obwohl so kann man das eigentlich gar nicht sagen, denn diese Messe ist ja eigentlich ins Internet verlegt worden. Das ist auch nicht ganz virenfrei, aber jedenfalls frei von Corona. Verlagsvorstellungen, Autorenlesungen, vieles davon nur noch am Bildschirm. Wolfgang Schrack berichtet.
Die Frankfurter Buchmesse im Netz. Es ist ein Experiment, auf das sich der Börsenverein des deutschen Buchhandels in diesem Jahr eingelassen hat. 4.400 Fachbesucherinnen und Besucher aus mehr als 100 Ländern hatten sich angemeldet. Doch gegenüber den 144.000, die vergangenes Jahr allein an den Fachbesuchertagen über die Messe strömten, ist das natürlich nur ein Bruchteil. Entsprechend lächelt Buchmessedirektor Jürgen Boos etwas gequält auf die Frage, ob er zufrieden sei.
Wir haben dieses Jahr die Buchmesse immer wieder neu erfinden müssen in den letzten Monaten. Das heißt, von zufrieden kann eigentlich keine Rede sein. Ja? Wir haben uns gewünscht, dass möglichst viele Menschen nach Frankfurt kommen können. Das war jetzt nicht möglich und ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht.
Das finden auch andere Buchmessenbetreiber von Shanghai bis Leipzig. Die blicken in dieser Woche ganz genau nach Frankfurt, auf die Leitmesse der Buchbranche, die weltweit älteste und größte.
Und die waren sehr begeistert von dem Rechtehandelstool, von der Eröffnung. Und sonst hat jeder sich einmal seine eigenen Formate rausgeguckt. Und da habe ich jetzt ein positives Feedback bekommen, aber das werden wir in den nächsten Wochen nochmal ganz konkret messen.
Denn das, was im Moment in Frankfurt abläuft, ist keine normale Buchmesse, auch wenn die digitalen Räume streckenweise gut gefüllt waren.
Was ich weiß, vom Montag, da haben wir mit dem Fachprogramm begonnen und da war ich eigentlich ziemlich überrascht, ja, dass wir im virtuellen Raum jetzt Konferenzen hatten mit mehr als 800 Teilnehmern. In den vergangenen Jahren hatten wir bei ähnlichen Formaten hier physisch um die 200, also wir haben da eine größere Reichweite gehabt.
Bislang hatte die Buchmesse auf ihren eigenen Seiten unter buchmesse.de und auf dem YouTube-Kanal rund 150.000 User, also virtuelle Besucher. Ob das gut ist oder nicht, können die Veranstalter selbst noch nicht einschätzen. Und so hofft eigentlich jeder darauf, dass es bald wieder eine normale Buchmesse gibt. Selbst die Gruppe derjenigen, die mit Buchrechten handeln, wollen Menschen treffen und nicht nur Verträge über das Internet abschließen, sagt Buchmessendirektor Jürgen Boos.
Wir können eine Transaktion machen, aber was wir brauchen, ist tatsächlich Vertrauen zu den Leuten, mit denen wir handeln. Nur über die Begegnung kann das stattfinden. Und die freuen sich alle, wenn es wieder losgeht, ja? Wenn Leipzig im Mai stattfinden kann, ja? Und wir im nächsten Jahr im Herbst dann wieder.
Und hoffen. Denn leere Messehallen während einer Messe sind eben nicht nur irritierend, es hängen daran auch jede Menge andere Jobs. Ob bei der Messegesellschaft, bei Caterern, Messebauern, Veranstaltungstechnikern, in Hotels, Restaurants und nicht zuletzt Taxifahrern. Sie bemerken von der virtuellen Buchmesse vor allem eines: Es fehlen die Gäste.
Und nachdem wir in die digitalen Bücher geschaut haben, da blicken wir jetzt noch in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Die Presseschau präsentiert von Franz Lake.
Angesichts der rapide steigenden Corona-Fälle in Deutschland befassen sich viele Kommentatoren mit den Maßnahmen, die in einigen Bundesländern verschärft und in anderen teils durch Gerichte wieder aufgehoben wurden, etwa beim umstrittenen Beherbergungsverbot. Dazu schreibt der Münchner Merkur: Es ist ein Lehrstück in Sachen Demokratie in der Pandemie. Auch in einer Sondersituation wie dieser ist die Macht der Regierenden nicht unbegrenzt. Müssen sich Verordnungen am Maßstab der Verhältnismäßigkeit orientieren, erledigt die Justiz ihre Arbeit. Die Kölnische Rundschau hält die Entscheidung Nordrhein-Westfalens für richtig, in Kommunen mit hohen Infektionszahlen eine Sperrstunde für die Gastronomie zu beschließen. Es ist unumgänglich, wenn wir nicht wieder in eine das Gesundheits- und Bildungssystem überfordernde und für die Wirtschaft ruinöse Situation laufen wollen. Spannend wird es sein zu beobachten, ob die Sperrstunde für die Gastronomie Bestand hat. Und die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle überlegt, was spricht dagegen, einfach um 23 Uhr nach Hause zu gehen, statt sich lange über Sperrstunden zu streiten? Gibt es nicht gerade Wichtigeres als den nächsten Urlaub oder die nächste Party? Jeder trägt jetzt ein Stück Verantwortung für alle anderen mit. Aus Sicht der Pforzheimer Zeitung verkennen die Rufe nach mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Maßnahmen die Realität. Es gibt keinen Grund, warum ein Land wie Sachsen, das die Pandemie derzeit gut im Griff hat, gleich handeln sollte wie Nordrhein-Westfalen, wo fast ein Drittel aller Neuinfektionen in Deutschland verzeichnet werden. Das wäre kaum zu vermitteln. Die Rheinzeitung aus Koblenz blickt auf den EU-Gipfel, bei dem es auch um die Corona-Lage ging. Europa wächst zu einem Krisengebiet zusammen. Und auf EU-Ebene ist man sich immer noch nicht einig, wie man Reisebeschränkungen harmonisieren kann, nach welchen Kriterien Tests vorgenommen und die Quarantäne gestaltet werden soll. Von einem europäischen Spitzentreffen hätte man sich deshalb so etwas wie eine Botschaft gewünscht, die signalisiert: Wir reden nicht nur, wir gestalten auch. Kommentiert werden außerdem die Äußerungen des britischen Premierministers Johnson über einen möglichen harten Brexit. War das nun Theaterdonner vor dem rauschenden Finale, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, oder war es die Einstimmung der Bürger darauf, dass der Austritt des Landes aus der EU eben ein harter sein werde, ohne Freihandelsabkommen? Aus dem Auftritt des Premierministers konnte man das eine wie das andere herauslesen. Dass auch die EU Flexibilität zeigen sollte, versteht sich. Dass sie ihren Ansatz jedoch nicht grundlegend ändern wird, sollte Johnson inzwischen wissen. Für die Aachener Zeitung ist klar, die EU muss ihre eigenen Interessen vertreten. Johnsons Äußerungen zeigen, wie er einen gescheiterten Vertrag im eigenen Land verkaufen will. Wenn er sich im nächsten Jahr also mit Konflikten an der irischen Grenze, Warenengpässen und unzähligen anderen wirtschaftlichen Folgen für sein sowieso schon von der Corona-Pandemie gebeuteltes Land konfrontiert sehen sollte, kann er zum letzten Mal erklären: Die EU ist schuld.
Dankeschön, soweit die Presseschau, heute zusammengestellt von Sonja Helmke. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Aktuelle Informationen gibt es bei uns natürlich in den stündlichen Nachrichten weiterhin. Ausführlich dann morgen früh ab 6 Uhr in den Informationen am Morgen. Wir fragen dann NRW-Gesundheitsminister Laumann: Kommt der nächste Lockdown? Und wenn er kommt, wie kommt er denn dann? Ich bin Jochen Fischer. Kommen Sie gut durch die Nacht.